Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schauplatz-Podcasts. Heute mit Lena.
Hi.
Und Maria.
Hi.
Ja, Maria, schön, dass du es auch geschafft hast. Schauplatz 4.0 ist am Start. Und wir reden heute über eine Serie. Wir reden über die Zeitverbrechen-Miniserie basierend auf dem titelgebenden Podcast Zeitverbrechen, der überregionalen Zeitung Die Zeit. Sicherlich einer der Speerspitzen des auch in Deutschland sehr populären True-Crime-Genres. Und X-Filme Creative Pool haben sich zusammen mit RTL Plus und Paramount gedacht, Mensch, da machen wir doch mal eine Serie draus. Und haben sich vier sehr erfolgsversprechende NachwuchsregisseurInnen an den Start geholt, um vier Fälle hier in Form eines Spielfilmes aufzubereiten. Das sind Mariko Minoguchi für die Folge Dezember, Jan Bonny für Der Panther, Helene Hegemann für die Folge Deine Brüder und Faraz Shariat für die Folge Love by Proxy. Wenn man diese Namen schon hört, da schlackern einem ja schon mal die Ohren, weil man sich denkt, Mensch, das ist ja wirklich die Creme de la Creme der spannenden jungen deutschen Regisseure, die man hier rangeholt hat. Und wir freuen uns sehr, dass die gute Mariko uns auch einen Beitrag für diese Folge angesprochen hat. Also bleibt unbedingt dran. Und hört rein, es lohnt sich. Wir haben uns die Serie angeschaut und wollen jetzt darüber reden. Maria und Lena, ihr habt mir gegenüber den Vorteil, dass ihr tatsächlich die ganze Serie geschaut habt. Ich habe es nur geschafft, eine Folge zu sehen. Und mich würde erstmal interessieren, wie ihr das so grundsätzlich fandet. Hattet ihr Lust auf diese Serie?
Grundsätzlich ja. Also ich würde jetzt einfach mal erst anfangen. Ich habe alle vier Folgen gesehen, allerdings nicht alle vier zugehörigen Podcast-Folgen gehört, beziehungsweise die früheren Podcast-Folgen, auf deren Fälle die Folgen der Serie basieren. Ja, fand das erstmal spannend. Okay, was wird uns da gezeigt? Wie wird das umgesetzt durch die verschiedenen RegisseurInnen? Ja, es war auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ein buntes Programm.
Also bei mir war das so, dass ich zum Zeit-Podcast, der ja ein sehr erfolgreicher Podcast ist, Zeitverbrechen, so eigentlich überhaupt keinen Bezug hatte. Ich habe auch nicht so den Bezug zu True Crime als irgendwie Entertainment- oder Dokutainment-Genre. Insofern, als Nico uns das angeboten hat, war es für mich dann halt so eine Art Hausaufgabe. Ja gut, mache ich das halt, kann ja was werden. Also für mich ist es was geworden. Ich finde das Projekt sehr interessant und zwar halt unabhängig schon auch vom Zeit-Podcast, dessen entsprechende Folgen ich mir angehört habe, aber so war nicht mein Geschmack. Demgegenüber finde ich aber das Unterfangen, das zu adaptieren, so an sich wirklich eigentlich interessant und betrachtenswert, aber darüber reden wir ja noch.
Mir gefällt, glaube ich, vor allem an der Serie, dass wir eben diese vier verschiedenen Folgen haben mit vier gänzlich unterschiedlichen RegisseurInnen, die alle ja eine sehr eigene Herangehensweise an ihr Thema wählen. Und dass man sich das getraut hat, gerade aus Deutschland, also hier wirklich ein ja geradezu künstlerisches Projekt zu veröffentlichen, fand ich schon mal richtig cool. Also das hätte sicherlich alles deutlich biederer oder langweiliger werden können.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass man diese vier RegisseurInnen hatte, die alle jeweils ihren sehr persönlichen Stil hatten und das, also man könnte sagen, irgendwie, wenn man es negativ auslegen wollen würde, dass zwischen den Folgen keine stilistische Kohärenz besteht. Ich würde das nicht negativ auslegen, sondern damit hat eben jede Folge nochmal für sich stehend das Potenzial, einen mit reinzuziehen oder halt nochmal doch zu begeistern, wenn einem die Folge davon nicht gefallen hat. Und dann haben die RegisseurInnen halt wirklich als KünstlerInnen da auch die Chance, ihre eigene Handschrift wirklich zu festigen. Und also das ist wahrscheinlich in der deutschen Serienlandschaft durchaus ungewöhnlich und auch so Anthologieserien, die man sonst kennt, wie American Horror Story oder Black Mirror, die auch in sich abgeschlossene Geschichten erzählen, die haben dann vielleicht doch eher einen Stil, den man für wiedererkennbar halten kann, wohingegen ich das jetzt nicht so gesehen habe in der Serie, was ich hier eigentlich eher positiv auslege.
Und es zeigt, glaube ich, auch noch einmal mal wieder, wie wichtig vielleicht dieses Kriminalgenre dann doch auch gerade für den deutschen Nachwuchsfilm ist. Weil ich durchaus auch argumentieren würde, dass gerade im Tatort und auch im Polizeiruf durchaus stilistische Eigenarten und Idiosynkrasien möglich sind. Dann lasst uns doch gleich mal einsteigen. Die erste Folge, beziehungsweise das Listing, welche Folge jetzt wie kommt, unterscheidet sich manchmal von Plattform zu Plattform, aber die erste Folge ist wahrscheinlich die Folge Dezember, gedreht von Mariko Minoguchi. Tim findet nach einem ausgelassenen Abend mit Freunden im Club den Weg nach Hause nicht mehr und klingelt daher bei Fremden. Am nächsten Morgen wird der 18-Jährige tot auf einer Landstraße gefunden. Wie fandet ihr das?
Also die ist bei mir ja noch relativ frisch präsent, weil ich die literally vor ein paar Minuten zu Ende geschaut habe, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, also Leben am Limit, Maria. Also das war die letzte Folge, die ich gesehen habe. So, ich habe die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht. Und wenn ich das jetzt mit der Podcast-Folge vergleiche, auf der das beruht, die heißt 110 bei Anruf tot. Toller Titel, hätte irgendwie eine Übersetzung aus den 1960er sein können. Wenn ich das damit vergleiche, dann, also das zieht sich wahrscheinlich durch alle Folgen, die wir jetzt gesehen haben, dass sich schon ein Unterschied feststellen lässt oder deutlich wird, wie journalistisches Erzählen geht und worauf dann filmisches Erzählen eher abzielt. Ich würde sagen, so bei der Folge, bei der Podcast-Folge der entsprechenden, war es von vornherein so, dass im Vergleich zu den anderen Folgen, die ich gehört habe, die Hosts da am meisten, habe ich das Gefühl, emotional involviert waren und entsprechend hat das so dem ja melodramatischen eigentlich Spin oder der melodramatischen Intensität der Serienfolge von Mariko Minoguchi entsprechend gut entsprochen. Also es hat gut dazu gepasst. Also die zeichnet sich aus durch, also das davon kann man hier irgendwie vielleicht schon gehört haben, wenn man von dieser Serie gehört hat, dass es da diesen sehr, sehr langen One-Take gibt oder zumindest unsichtbare Schnitte. Und diese Geschichte ist ja eine, wo es weniger halt irgendwie um bestimmte irgendwie analytisch nutzbare Sachen geht oder durch irgendwie so einen bestimmten komplexen Tathergang oder so, sondern das, was passiert, ist eigentlich so relativ einfach und es passiert in einer kurzen Zeitspanne, nämlich ein junger Mann, also das beruht auf einem Fall aus dem Bereich, aus so dem Raum Lübeck aus den Nullerjahren, betrinkt sich im Club und kommt nicht mehr nach Hause. Innerhalb von ein paar Stunden muss ihm irgendetwas Schlimmes widerfahren sein, beziehungsweise es gab da sehr viel Fehleinschätzung und Vernachlässigung seitens Menschen, die ihn über den Weg gelaufen sind und der Polizei. Sehr einfache Geschichte, die sich gerade deswegen für mich sehr dazu geeignet hat, um eben diesen One-Take daraus zu machen. Also das ist sehr experiential, das ist sehr so sinnlich, sehr subjektiv, wie man da halt mit dieser Hauptfigur mitgeht und halt durchaus auch nachfühlen kann, diese Situation. Und das ist ja eine Situation, die uns, glaube ich, auch oder vielen Leuten relativ bekannt vorkommt, die man so oder so ähnlich eigentlich erlebt hat. Das ist eine sehr alltägliche Situation. Man feiert, man ist berauschter, als man unbedingt sein wollte. Man verliert so ein bisschen die Kontrolle über sich und sein eigenes Bewusstsein. Man handelt nicht mehr so richtig oder versteht nicht mehr die Außeneindrücke, die auf einen niederprasseln. Und die meisten von uns oder alle von uns, die jetzt zuhören oder mitreden, sind aus diesen Situationen lebend rausgekommen, um es da so makaber auszudrücken. Das heißt, so das Tragische oder irgendwie das wahrscheinlich Interessante an dieser Geschichte, wieso sie auch im Podcast ausgewählt wurde, ist, dass sie so banal und vermeidbar war. Also, dass es eine Geschichte ist, die irgendwie zu Tausenden alltäglich passiert und dass sie so halt eben unfassbar tragisch und katastrophal enden musste. Und so die Stärken für mich von dieser Folge liegen dann auch tatsächlich darin, wenn Minoguchi wirklich diese Eigenheiten von dem One-Take für sich nutzt. Und da gibt's ganz, ganz starke Momente, wo man halt wirklich mit dieser Hauptfigur alleine ist, wo wenig passiert, also eigentlich fast gar nichts passiert, irgendwie so eine Landstraße nachts komplett schwarz, man sieht niemanden, außer eben diesen jungen Mann, der ohne Worte halt wirklich, wo der Schauspieler wirklich nur diesen Prozess darstellt, also der kompletten Ratlosigkeit, Überforderung, auch so einen körperlichen Zusammenbruch und dass diese Szene so lange dauert und man wirklich mit der Figur alleine ist, das ist halt auch wirklich intensiv so. Was ich hingegen dann was mir dann weniger gefallen hat, was ich irgendwie nachvollziehbar kann wegen irgendwie so Erzählökonomie und sowas, aber was mich nicht ganz so abgeholt hat, ist, dass innerhalb dieses One-Takes die Perspektive teilweise wechselt auf andere Figuren, Figuren, die da ZeugInnen geworden sind von diesem jungen Mann, der da so herumgeirrt hat und so eigentlich auf Hilfe angewiesen war. Und ja, so. Also ich verstehe, wieso das da ist, glaube ich, oder ich kann mir vorstellen, dass es diese Geschichte halt zugänglicher macht, aber ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn man wirklich so radikal bei der subjektiven Perspektive dieser überforderten, körperlich und psychisch wirklich mehr nicht mehr zugänglichen Person geblieben wäre. So drumherum sind auch so ein paar Sachen, die ich... Also die vielleicht weniger mein Geschmack waren, aber ich finde es halt doch... insgesamt wirklich eine gute stilistische, also was heißt stilistische Übung eigentlich, sondern so eine gute stilistische Umsetzung von dieser Geschichte, die dem emotionalen Kern der Geschichte und dieser eigentlich Erfahrungskern der Geschichte wirklich gerecht geworden ist.
Cool, Lena, wie siehst du das Ganze?
Ich muss sagen, ich kann dem gerade nichts hinzufügen.
Und damit auch hallo aus dem Hauptstadtstudio von mir, von Nico und unserem kleinen Beitrag zusammen mit Regisseurin und Autorin Mariko Minoguchi. Und die kenne ich von einem Special Screening von dem Film Tides, wo sie mit Regisseur Tim Fehlbaum dran gearbeitet hat. Und damals habe ich ein Q&A moderiert und habe mir dann in derselben Nacht noch ihren Film Mein Ende, dein Anfang angeschaut, ihr Debütfilm. Und der hat mich sehr berührt. Das könnt ihr auch gern nachhören in der Folge Gefragt mit Tim Fehlbaum und Mariko Minoguchi. Und den Film habe ich auch noch öftere Male geschaut und der hat bei mir auch so eine Art Anfang ausgelöst, der sich auf mein wirkliches Leben ausgewirkt hat. Deshalb ist es ein bisschen schwer, hier Objektivität zu bewahren. Ich bin befangen und bin ein bisschen Fanboy von Marikos Filmkunst. Umso erwartungsfreudiger war ich natürlich bei der ersten Meldung um ihr Mitwirken an dieser Serie. Anders als die anderen habe ich den Podcast Zeitverbrechen auch regelmäßig gehört und den Fall, den hatte ich noch recht eindrücklich in meinem Hinterkopf. Mein Re-Listening der Podcast-Folge, auf dem der Fall fußt, fand im Rahmen einer langen Bahnfahrt statt und ich war sehr schläfrig, in so einem paralyseartigen Vibe, bin in diesen Albtraum mit reingeglitten. Und auch für Marikos Adaption von der Podcast-Folge Polizei 110 bei Anruf tot kann man sagen, dass das Wort albtraumwandlerisch ganz gut beschreibt, was für ein kleiner fieser Trip das ist, den sie uns da filmisch beschert hat. Übrigens im Gegensatz zu den anderen drei Teilen dieser Anthologie-Serie auch mit einem Drehbuch, das sie komplett alleine verfasst hat. Wie es zur Auswahl des Falles kam und ein paar Details über die Recherche, das verrät euch Mariko jetzt selbst.
Ich hatte ursprünglich eigentlich an einem anderen Fall gearbeitet, weil Jorgo, der Produzent, und ich eigentlich die ganze Sache erst als Miniserie konzipiert hatten. Und als dann klar war, dass es mit zu dem Zeitpunkt noch Paramount eher eine Anthologieserie wird, war mir klar, dass ich gar nicht den bisher bearbeiteten Fall runterkürzen möchte, weil wir sonst eigentlich die Komplexität, die mich interessiert hätte, verloren hätten. Und ich wusste, ich suche mir einen neuen Fall und eigentlich war es mir sofort klar, welcher sein wird, der auf den Dezember beruht, weil er mich immer beschäftigt hatte und immer sehr berührt hatte. Und es ist einfach ein sehr trauriger Fall. Die Entwicklung des Drehbuchs ist natürlich jetzt schon eine Weile her, aber wenn ich mich recht erinnere, also was halt das Gute ist oder der Vorteil bei einer realen Geschichte ist, dass es natürlich einfach sehr, sehr viel Material gibt. Und wir hatten die ganzen Protokolle, wir hatten die Vernehmungen sowohl von allen Zeugen und den Beteiligten in dieser Nacht. Insofern war es eigentlich so, dass man alles sehr, sehr gut rekonstruieren konnte. Und dadurch, dass wir wirklich sehr auf das Jetzt konzentrieren. Und natürlich haben wir in manchen Momenten, wo man einfach gar nicht genau sagen kann, was ist passiert, weil er alleine war oder weil eben zum Beispiel die Situation im Auto, wenn die beiden Polizisten nur dabei sind, da haben wir natürlich nicht ganz zuverlässige Aussagen, aber wir haben versucht, dann so einen Weg zu finden, der einigermaßen realistisch ist, der darauf basiert, was uns auch gesagt wurde von Angehörigen, vom Anwalt und so weiter, und haben versucht, einen Weg zu finden, der möglichst auch wenig irgendwie so skandalisiert oder so, sondern möglichst neutral ist.
Als ich die Folge gesehen habe, da hatte ich im Kopf eher so den Ausdruck One-Shot-Ästhetik, denn ich dachte da so ein bisschen Schnitte ausgemacht zu haben. Ich habe vielleicht auch zu oft 1917 mit Audiokommentar geguckt. In Wirklichkeit waren da aber gar keine Schnitte. Und deshalb finde ich das umso erstaunlicher, wie man bei so einer planerischen Aufgabe auch noch konstant das dramaturgische Soglevel auf Anschlag halten kann. Warum Mariko sich dafür entschieden hat, den Hauptteil des Films in einem Take zu drehen, das verrät sie euch jetzt.
Dass es so ein One-Shot-Film werden soll, oder zum Großteil zumindest, war für mich sehr schnell klar. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist irgendwie für mich immer klar gewesen, ich möchte aus der Opferperspektive erzählen, nah an der Figur dran zu sein, auf irgendeine Art und Weise das erlebbar vielleicht zu machen. Für mich war irgendwie das immer wie so ein Flipperball, diese Figur, die so durch diese Nacht schnellt und überall abgestoßen wird. Und ja, auch, dass man irgendwie die Menschen, die dann zuschauen vorm Fernseher, vielleicht auch in der Form von Zeugnensituationen bringt, fand ich interessant. Und die Herausforderung ist natürlich auch besonders toll. Also ich glaube, so als Filmmacherin ist es natürlich auch eine spannende Aufgabe, und man muss sich ganz anders mit Dingen beschäftigen also man muss anders vorbereiten. Wir haben eigentlich den ganzen Film einmal vorgedreht, erst mit so SchauspielstudentInnen, was dann mehr eigentlich eine Erarbeitung zwischen Kamera und mir war, wie man überhaupt erzählt, wie man sich bewegt. Dann haben wir nochmal mit den SchauspielerInnen auch das durchgestaged, sodass eigentlich alle schon auch relativ genau wussten, was passieren wird. Und dann beim Dreh ist eigentlich die große Herausforderung, nicht die Nerven zu verlieren, weil man natürlich nicht wie sonst einfach so losballern kann, sondern es dauert, man hat einfach sehr viel Vorlauf. Dafür ist es dann, wenn es mal losgeht, dass mit dem Drehen und man so reinkommt, dann schafft man relativ schnell viel. Und ich fand das irgendwie auch toll, so eine klare Aufgabe dann zu haben und alle wissen, was zu tun ist, und alle arbeiten dafür. Und es ist natürlich eine ganz besonders gespannte Stimmung auch am Set und sehr konzentrierte. Ich fand es sehr lehrreich und weiß nicht, ob ich es wieder tun würde, aber mir hat Spaß gemacht.
Bei der nächsten Frage gab es ein bisschen Lost in Translation Probleme, weil wir das so remote aufnehmen mussten und nicht in einer wirklichen Interviewsituation waren. Und da habe ich mich vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt in meiner Frage. Denn ich habe das Wort Schuld benutzt und wollte Mariko fragen, wie ihre Einstellung sich verändert hat in Bezug auf Schuld. Dabei meinte ich vielmehr so ein bisschen unterlassene Hilfeleistung. Aber was Mariko dazu sagt, das hört ihr jetzt.
Also die Schuldfrage ist ja bereits 2008 vor Gericht geklärt worden. Deswegen ist es gar nicht unbedingt die ich mir stelle. Ich glaube, was mich interessiert hat oder was ich selber auch gelernt habe, ist, dass sehr, sehr viele Leute wegschauen mussten in dieser Nacht, damit das überhaupt so weit kommen konnte, damit diese beiden Polizisten ihn aussetzen konnten. Also es gab ganz viele Momente davor, wo die Geschichte eine andere Wendung hätte nehmen können. Und ich will da gar niemanden in die Schuld nehmen oder sagen, dass die Person Schuld trägt. Aber es ist dann doch interessant, wie wir als Gesellschaft eben oft weggucken oder einen bequemen Weg gehen und was das dann für Konsequenzen hat. Und ich glaube, das merke ich jeden Tag, wenn ich durch die Welt laufe, dass es einfach ist, wegzuschauen. Und ich versuche, daran zu arbeiten.
Und an der Stelle hat mich Marikos Episode auch ziemlich gepackt und einen Einfluss auf meine Lebensrealität so ein bisschen gehabt. Denn gerade in Berlin ist es so, dass man oft durch die Straßen rennt und Menschen sieht, die offensichtlich nicht mehr Frau oder Herr ihrer Sinne sind. Und das wird dann auch oft einfach übersehen, weil man es einfach gewohnt ist. Und irgendwann kann es passieren, dass so eine Person nicht in einem komatösen Tiefschlafzustand ist, sondern vielleicht einfach tot. Und dann ist man einfach jemand, der die Hilfeleistung unterlassen hat. Und vielleicht wäre vielen geholfen, wenn wir alle ein bisschen mit geschärfteren Sinnen durch einen solchen Alltag gehen. So schwer jetzt hier einen Übergang zu finden, das wäre wahrscheinlich selbst für Frank Elstner ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ihr kennt das Spiel. Ich frage immer sehr gerne die Menschen nach ihrer denkwürdigsten, absurdesten Anekdote aus einer jeweiligen Produktion. Und das habe ich natürlich auch in diesem Fall getan.
Ich habe tatsächlich jetzt gar nicht eine interessante oder lustige Anekdote zu erzählen von den Dreharbeiten. Ich glaube, was für uns alle immer wieder seltsam war oder berührend war, ist zu merken, dass das, was da wirklich passiert ist. Weil ich glaube, man liest es und man hört es. Und wenn man dann zum ersten Mal das gespielt sieht oder diesen jungen Mann wirklich da alleine rumwanken sieht auf der Straße oder wirklich auch nachts auf einer dunklen Landstraße ist, ohne Beleuchtung, wird einem nochmal bewusst, was dort passiert ist. Und ich habe mich oft gefragt, wie konnten die den wegschicken oder wie konnten die den aussetzen, wenn man das dann wirklich nochmal ganz klar so sieht.
Was mich und uns wahrscheinlich auch sehr brennend interessiert, ist das, was Mariko jetzt im Moment gerade macht, woran sie gerade werkelt. Und das erzählt sie euch jetzt im letzten Take unseres schönen kleinen Beitrags zu Dezember. Ganz lieben Dank, Mariko. Wir freuen uns auf das, was uns da erwartet.
Ich arbeite gerade an einem neuen Kinofilm. Wir haben gerade den ersten Teil der Dreharbeiten beendet. Im Frühjahr geht's in die zweite Hälfte. Das hat Wettergründe, weil wir eigentlich ausschließlich in den Alpen drehen. Und es ist ein Film, der in ein bisschen ein dystopischer Film, der in einem zerrissenen Europa spielt und gleichzeitig auch ein Survival-Film, also ein Woman vs. Nature-Film. Und 60% der Zeit ist eigentlich eine Frau allein in der Natur. Und genau, der wird dann hoffentlich Ende nächsten Jahres fertiggestellt sein und irgendwann Premiere haben.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur zweiten Folge, jedenfalls wie sie hier bei mir gelistet ist, Der Panther. Regie geführt hat hier Jan Bonny, den kennt man unter anderem für seinen Film Wintermärchen oder vielleicht für die Serie King of Stones. Lars Eidinger spielt hier die Hauptrolle, was ich mir angelesen habe, und es wurde ein bisschen verglichen mit Departed. Also ich las sehr viel die Beschreibung deutsche Departed an dieser Stelle oder deutsche Infernal Affairs an dieser Stelle. Worum geht es? Johnny ist ein Spieler und Gangster, der auch als V-Mann arbeitet und sich dabei die Taschen voll macht, bis er aufzufliegen droht. Lena, wie fanden wir das?
Wie fanden wir das? Ich habe mich da vorhin auch noch mal so ein bisschen reingefuchst. Ich wollte auch mal hinzufügen, dass der tatsächliche Fall auch in der Folge 72 von Zeitverbrechen unter Wölfen diskutiert wird. Und na ja, mit dem Wissen über den Kontext und diesen Fall, den die Version von John Bonny da noch mal zu sehen, fand ich sehr, sehr spannend. Auch wenn es darum ging, na, die jeweiligen Charaktere den tatsächlichen Personen, Akteuren, AkteurInnen zuzuordnen, was wurde übernommen, was nicht. Ich würde einfach mal kurz weiter in den Kontext einsteigen. Es hat ja, es gab ja eigentlich einen riesen Vorfall da mit den Verfassungspersonen, beziehungsweise einem Mario F., dargestellt durch die Johnny-Rolle, durch Lars Eidinger im Film, die in der Presse, also der in der Presse auch unter Super Mario genannt wurde, neben Mario H., und das auch ein jahrelanges bürokratisches Hin und Her zwischen LKA, bayerischem LKA, und Kommunikation mit den Gerichten und Behörden gab, in denen auch der Spitzelvertrauensmensch, Vertrauensperson, glaube ich, durch die Polizei zu Straftaten aufgeführt wurde. dass dann im Nachhinein auch in den Akten dementiert wurde, dass Prozesse nach sich gezogen hat. Ich fand es ein bisschen schade, dass man da nicht einfach diese beiden Marios namentlich behalten hat, aber vermutlich wird das auch ja, Persönlichkeitsgründe haben, weiß ich nicht. Ja, erstmal Punkt dazu.
Also Lena ist ja schon darauf eingegangen, was in der Podcast-Folge der dazugehörigen verhandelt wurde und was halt für die Podcast-Folge gilt, ist, dass diese Geschichte da mit sehr, sehr viel mehr Sprawling, mit einem sehr, sehr viel größeren Maßstab erzählt wird und da auch mehr so Augenmerk auf anderen Beteiligten in dieser Geschichte liegt. Und der Teil, der von Lena halt jetzt schon so ein bisschen angerissen wurde, mit auch irgendwie so diesen ganzen Gerichtsstreiten, der nimmt in der Podcast-Folge einen relativ größeren Teil auf. Und das ist auch etwas, was ich persönlich bei der Folge spannend fand, nämlich den Opportunismus und die Korruption und die Verstrickungen bei der Polizei, wie sehr das, es geht halt um den V-Mann, wie sehr der Opportunismus da auch auf beiden Seiten greift und das ist von den vier Folgen, glaube ich, so die einzige, wo ich die Podcast-Folge tatsächlich besser fand als die Serienfolge. So, das liegt aber vermutlich daran, so halt wirklich auch Geschmackssache, dass ich meinen Fokus ein bisschen anders gesetzt habe. Und das ist ja auch etwas, was jeder Regisseur, jede Regisseurin jetzt bei den Serienadaptionen gemacht hat, nämlich einen Fokus auf etwas setzen, was in der journalistischen Recherche durch den Side-Podcast da geboten wird. Was in der Folge da halt gemacht wird, also in der Folge der Panther, ist ein relativ kleinerer Zeitraum, wo Johnny eben als V-Mann da aktiv ist, nicht wer er da reinkommt, nicht die gerichtlichen Konsequenzen und das ist halt so irgendwie ein relativ dreckig viel mit schnellen Schnitten und Handkamera gefilmtes Ding, was irgendwie relativ immersiv ist, wo aber auch irgendwie stilistische Dinge ein weniger auffallen, so, also könnte man sagen, vielleicht irgendwie Handwerk oder so, was irgendwie so ein Genre-Handwerk angemessen ist. So, Lars Eidinger hat eine bestimmte Interpretation, einen bestimmten Zugriff auf diese Figur, die man vielleicht hätte auch anders auslegen können. Ich fand ihn vor allem laut. Und wenn in der Podcast-Folge davon gesprochen wird, dass dieser Super Mario oder dieser Mario F da tatsächlich irgendwie ein sehr charmanter oder einnehmender Mensch gewesen sein muss, so anders wäre er ja in diese Zusammenhänge mit den Gangstern ja nicht reingekommen, dann sehe ich das in der Figur so eigentlich nicht, auch wenn sie halt diesen Vorlauf nicht hat. In den Aspekt konnte ich mir vielleicht auch einfach nicht reinfinden, weil ich den Zugriff von Lars Eidinger da in der Figur zu der Figur irgendwie nicht ganz so verstand oder mich nicht ganz so ansprach. Und insgesamt so, also es rauscht sehr an einen vorbei, außer man findet eben genau dieses Tempo oder irgendwie genau diesen Dreck, genau dieses Milieu interessant. Und ich verstehe den Reiz davon, von diesem Milieu. Mein Fall war es von den vier Folgen, glaube ich, jetzt am wenigsten und zugegebenermaßen so noch weniger mein Fall, als halt dieses relativ auf schnell und cool gemachte Crime-Thriller-Genre war halt einfach die Versuche von irgendwie Bedeutung oder Sentimentalität, diese Pinselstriche, die da hinzugefügt wurden mit halt der Titel der Panther, dass da halt auch tatsächlich so augenzwinkenderweise Rilke anzitiert wird, die diversen anderen Tiermetaphern, so teilweise auch der Soundtrack, der so ein bisschen dieses Postrock-artige Crescendo andeutet, so. Ich glaube, die Folge ging einfach so ein bisschen an mir vorbei. Ich war so ein bisschen die falsche Person. Im Gesamtzusammenhang dieser Staffel, sage ich jetzt mal, ist das halt ein ganz interessanter Farbstrich, weil das sich natürlich durch den Fokus, durch das Tempo, auch durch die Erzählhaltung, durch den Humor halt von den anderen Folgen unterscheidet. Also alle vier Folgen sind sehr unterschiedlich, aber für mich war es jetzt weniger was als die anderen.
Okay, also zumindest der Dreck und der Schmutz, den ihr beide schon angesprochen habt, das scheint zu Jan Bonny zu passen, weil wer Wintermärchen gesehen hat, weiß, das ist ein Film, der sich auch sehr in seinem Schmutz ahlt. Ja, kommen wir zu der Folge, die ich tatsächlich gesehen habe und auf die ich auch sehr gespannt war, ob der Regisseurin, nämlich Helene Hegemann, die Folge Deine Brüder. Cem und seine fünf Freunde sind seit Kindheitstagen eine verschworene Gemeinschaft. Cem verändert sich jedoch, wird härter und bedroht seine engsten Vertrauten, bis irgendwann die Angst vor ihm so groß wird, dass sie sich in einem Akt brutaler Selbstjustiz entlädt. Basiert auf der Podcast-Folge Ein Fall von Selbstjustiz. Ja, ich war sehr gespannt, weil ich Helene Hegemanns Schaffen ja so mit einem Auge immer mal verfolgt habe. Also ich habe natürlich Axolotl Roadkill gelesen, wie man es als Germanist, glaube ich, tun muss. Und mir auch die Verfilmung damals angesehen, die ich auch in jedem Fall interessant fand und auch, ich meine, es ist ja immer irgendwie spannend, wenn ein Autor sein eigenes Werk verfilmen kann und neue Schwerpunkte setzen kann. Ich wollte aber super gerne sehen, wie sich Frau Hegemann halt in so einem Crime-Genre macht. Und Crime ist es ja nicht ganz, was wir hier bekommen. Also Deine Brüder hat mich von der Ausgangslage her ein bisschen an diesen Larry Cohn-Film Bully, diese Kids schockten Amerika, erinnert. Ich weiß nicht, ob einer von euch den gesehen hat, der behandelt einen ähnlichen Fall in den USA, wo sich ja auch eine Clique gegen ihren Anführer schließlich richtet. Mir gefiel diese Folge dann doch sehr, sehr gut, weil sie so, ich will sie nicht sperrig nennen, aber ich glaube, sie verlangt dem Zuschauer schon einiges ab. Es gibt zahlreiche Handlungs- und Zeitsprünge, also die Geschichte wird nicht chronologisch erzählt. Wir erleben aus verschiedenen Perspektiven diese Tat, ohne die Tat wirklich zu erleben. Wir sind immer nur beim Aftermath und beim Formath dabei. Und ich fand, glaube ich, am interessantesten, dass Hegemann nichts erklären möchte. Sie möchte uns nicht belehren, sie zeigt einfach nur. Sie interessiert sich sehr für diese fünf jungen Männer und wie sie sich umarmen. Also sie möchte wirklich auf diese enge Verbindung der Brüder im Geiste raus. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte auch die Gerichtsdrama-Aspekte, die das Ganze hatte. Also es scheint jetzt ja die erste Folge zu sein, die sich tatsächlich auch wirklich mit der Justiz auseinandersetzt. Und ich mochte doch, wie Hegemann hier auch andere Punkte anspricht, nämlich die Suche nach einer Identität eben als Migrant in diesem Land, der unterschwellige Rassismus oder die Vorurteile, die doch sich durch die Gesellschaft ziehen und ja, auch wie ein deutsches Rechtssystem versagen kann. Das fand ich alles sehr, sehr spannend. Wie ging es euch damit?
Also, ich habe die Folge auch sehr gemocht. Das war die erste, die ich gesehen habe. Und ich glaube auch so ungefähr meine liebste von den vier Folgen. Ich kann dir sehr zustimmen darin, dass du halt wirklich Helene Hegemanns Stil als Regisseurin in dieser Folge lobst und halt auch lobst, dass dieser Stil sich durchaus Unzugänglichkeiten traut oder ich würde auch sogar sagen, traut sich die Zuschauenden im ersten Moment zu überfordern. So, weil das ist auf eine gute Art und Weise, auf eine engagierende Art und Weise, so wie es mir beim Schauen zunächst ging. So, wenn ich das mit der Erzählweise von einem Fall von Selbstjustiz vergleiche, so journalistische Erzählweise, es wird so kurz und knapp irgendwie das Ergebnis, der Tathergang, wie man den jetzt weiß oder kennt, so beschrieben. Und dann wird analytisch auf die Begleitumstände eingegangen, sodass sich das eigentlich zu einem analytischen Drama so zusammensetzt, dass das Ende zwar bekannt ist, aber dann springt man zum Anfang zurück und ab dann geht es irgendwie chronologisch weiter. Das macht Helene Hegemann nicht so. Ich würde schon sagen, sie hat auch ein analytisches Interesse bewiesen oder einen analytischen Zugang, aber da ist halt auch irgendwie so ein Willen drin, das sinnlich erfahrbar zu machen, wie überfordernd diese Situation für die Beteiligten eben ist. Und womit die Folge einsetzt, ist eben nicht der Tathergang oder die Tat, die das Ergebnis ist und die man schon kennt, sondern so ein paar recht merkwürdiges, desorientierende Szenen aus dem Alltag der Jugendlichen mit ein paar so Eckdaten, so 286 Tage vorher oder nachher, von denen man die Bedeutung noch überhaupt nicht weiß. Man weiß nicht, ob das irgendwie ein normaler oder außergewöhnlicher Umgang der Jugendlichen miteinander ist. Man weiß nicht, welche Rolle Gewalt, also körperliche Gewalt, Waffengewalt wirklich in dieser Gruppe spielt, wie ernst sie das nehmen, wie ernst man das nehmen muss, auch wie ernst die Figur, von der diese Gewalt erstmal ausgeht oder die damit spielt, das selbst nimmt. Und die Szenen sind auch auf eine interessante Art und Weise schnell geschnitten, so dass halt wirklich so emotional was übrig bleibt, also eine gewisse Unabgeschlossenheit darin bleibt. Also stilistisch vom Filmemachen her ist das wirklich für mich etwas, also ähnliches Level wie bei Mariko Minoguchi mit dem One Take, dass wirklich die filmischen Mittel, die Erzählmittel sehr effektiv nutzt, um einen in die Geschichte reinzuziehen. Ich fand auch sehr interessant, wie das erzählt wurde, also auf eine analytische, wirklich irgendwie so Plot-Information-mäßige Weise, wie entschieden wurde, welche Fakten oder welche Aussagen, welche Personen sich wie präsentieren, also wie sie dann in retrospektiven Szenen dann irgendwie kontrastiert werden, wieder in Frage gestellt werden. Das hat einen anderen Rhythmus als in der Podcast-Folge, einen weniger konventionellen Rhythmus. So, also insofern, das wird auf den letzten Metern vielleicht so notwendigerweise geradliniger und also hat mich gar nicht so sehr gestört, sage ich jetzt mal. Das ist halt wirklich irgendwie so ein bisschen die Konsequenz dieser Erzählung, aber insgesamt hat mich das schon am meisten interessiert und am meisten mitgenommen und ich bin jetzt, und das ist das erste Mal, dass ich was Filmisches von Helene Hegemann sehe, ich bin jetzt wirklich sehr interessiert daran, was sie in filmischen Serien, im audiovisuellen Medium sonst noch gemacht hat, weil das ist eine wirklich coole, eigenständige Handschrift.
Auf jeden Fall. Ich bin auch großer Fan der Besetzung. Seth Pan Smith Gneiss, den kennt man, glaube ich, aus der Druckserie, spielt hier den Cem und macht das sehr großartig. Also dieses, was man im Podcast ja auch nur hört, das ist doch wie Cem wird wohl nicht sein echter Name gewesen sein. Das ist wohl tatsächlich ein sehr einnehmender Mann gewesen sein muss. Ein sehr schöner Mann, dem man sich gerne genähert hat. Ich finde, das spielt Smith Gneiss ganz wunderbar. Und auch die Ausbrüche sind sehr glaubhaft. Lavinia Wilson und Luna Wedler sind in größeren Nebenrollen dabei. Lavinia Wilson spielt eine Anwältin, Luna Wedler dann die Freundin von Cem. Und sowieso ein großes Schaulaufen von bekannten deutschen Gesichtern, irgendwie wie Detlef Buck und Tom Lass in kleineren Nebenrollen. Ich mochte diese ja fast schon assoziative Erzählweise auch sehr gerne. Du hast es notwendigerweise geradlinig genannt, Maria, da würde ich dir auch zustimmen. Ich glaube, mir haben die ein bis zwei starken Drehbuchmomente in dieser Folge haben mich etwas gestört, weil es ein Drehbuch ist, das sonst nicht wirklich auf sich hinweist. Hegemann versucht hier, dass Figuren tatsächlich einen realitätsnahen Sprachduktus an den Tag legen. Hier wird sich versprochen, hier werden Worte wiederholt. Ich habe mich teilweise eben auch gefragt, ob das auch die echten Gerichtsprotokolle sind, die hier von Schauspielenden vorgetragen werden, weil es sich in seinen besten Momenten eben so authentisch angefühlt hat. So als würde ich hier nicht Schauspielern beim Vortragen eines Textes zusehen, sondern als wäre ich wirklich in einer Gerichtsverhandlung dabei, in der in Anführungszeichen ganz normale Leute miteinander reden und halt so reden, wie man es tut, wenn man aus dem Kopf heraus formulieren muss. Und ich fand es schade, dass es in dieser Lavinia Wilson-Figur so ein, zwei Momente gibt, wo ich mir dachte, ach, ja, hier höre ich das Drehbuch doch rascheln. Aber wie du auch schon gesagt hast, es ist sehr spannend zu sehen, auf was Hegemann sich hier fokussiert und was ihre, wo ihr Interesse liegt an dieser ganzen Geschichte. Und das ist selten bei den offensichtlichen Momenten, würde ich mal sagen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, Lena, wie fandest du die Folge?
Ihr habt ja eigentlich auch schon so alle wesentlichen Punkte genannt. Ich kann wieder jetzt nichts grundlegend Neues dazu sagen. Aber ja, halt auch als sehr unmittelbar, man so sagen kann, empfunden, halt auch aus rezipientischer Sicht. Lustiger Kontrast zu der Panther-Folge vielleicht. Dort funktioniert das ganz anders, aber wir sind in der Telekommunikation beziehungsweise im SMS-Schriftverkehr da mit eingebunden. Alles andere, auch was Pacing anbelangt, super gegensätzlich. Ja, ich mochte diese Folge auch.
Cool. Dann kommen wir jetzt zur vierten Folge, die mich auch sehr interessiert, auch wieder ob der Person auf dem Regiestuhl, nämlich Faras Shariat, dessen Futur 3 wahrscheinlich als einer der ersten Meisterwerke der 2020er Jahre des deutschen Kinos ist. Love by Proxy. Early Thomas reist nach Ghana, um dort das Erbe ihres ermordeten Vaters anzutreten. Hier gerät sie plötzlich in Lebensgefahr, als ihr geliebter Ralf aus Deutschland versucht, sie mit allen Mitteln in Sicherheit zu bringen. Da bin ich jetzt richtig gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
Ja, das ist die Folge, auf die ich mich fokussieren wollte, so über die ich berichten wollte tatsächlich. Und was diese Folge am meisten von den anderen Folgen unterscheidet, ist, dass die drei Folgen davor auf die ein oder andere Art und Weise auf eine ja sehr direkte Inszenierung oder direkt scheinende Inszenierung Wert gelegt haben. Also Marie Riku Minoguchi mit diesem One-Take oder diesen unsichtbaren Schnitt. So Jan Bonny mit dieser self-consciously dreckigen Genre-Ästhetik, aber halt auch irgendwie so mit einem Ton, der relativ naturalistisch ist, der irgendwie so relativ unbehandelt ist, was auch mal irgendwie blechern klingt und rauscht. Bei Helene Hegemann zwar halt ähnlich, aber wie du gesagt hast, Finn, auf eine Art und Weise naturalistisch, die weniger nach, abgesehen von einzelnen Momenten, wenig nach Drehbuch und wenig geschrieben und wenig nach Konventionen des filmischen Redens klingt, so zum Beispiel. Also alles, was auf eine Unmittelbarkeit abzieht und was auf Immersion abzieht. Und das ist ganz, ganz anders jetzt bei Love by Proxy. So, man hat diese Geschichte eigentlich, die im Podcast erzählt wird, folgenden Titel, die Venusfalle, also man weiß so ein bisschen vielleicht, in welche Richtung es schon geht. Es geht um Love Scamming. Es geht um, und so ist die Podcast-Folge perspektiviert, um einen älteren verwitweten Mann, der auf einer Dating-Plattform auf einen so Liebesbetrug, irgendwie man sagte für Heiratsschwindler dazu, hereinfällt, wo es zunächst um so Gefühle aufbauen, Liebe und dann halt irgendwann um das Versprechen von sehr viel Geld geht, wo aber halt auch schon eine Bindung zu dieser fiktiven Person, zu dieser inszenierten Person aufgebaut wird, sodass das Opfer von diesen Scams der Person dann auch auf Anfrage immer mal wieder relativ viel Geld schickt. Und das ist in, ich glaube, in Ghana dann aufgefunden worden. Also dieser Scam wurde aber von Ghana aus betrieben von einem jungen Mann, den man dann gefunden hat, der sich mehr oder weniger anonymisiert den JournalistInnen, mit denen in der Podcast-Folge gestellt wird, geredet hat. Und die Perspektivierung bei Love by Proxy ist tatsächlich ein bisschen anders. Also zum einen, und das ist halt das Interessante, überhaupt am Formatwechsel, wird hier so das Mittel des filmischen Erzählens so aufgenommen, dass diese ganze Fantasiegeschichte von dieser Early Thomas, die nie existiert hat, wirklich erstmal ja erzählt wird. Also dann, dass es eine Besetzung für Early Thomas gibt, dass ihre Geschichte, die sie da erzählt, ausgeschmückt wird, dass man sich filmisch also erst einmal auf diese Realität einlässt. Und man kann dann irgendwie retrospektiv sagen, vielleicht sind diese Bilder, die dann gefunden werden für diese Geschichte irgendwie so auf eine bewusste Art und Weise klischeehaft, aber diese Bilder werden gefunden und das ist was anderes, als wenn man diese Geschichte nur mittelbar erzählt hört, als eine Geschichte, die einem veräppelten alten Mann passiert. So, diese Perspektive hat man auch und man hat auch, und das finde ich interessant, eine Perspektive, so eine sehr, sehr weit ausgeschmückte Perspektive von dem jungen Mann aus Ghana, der diesen Scam betreibt. Also man erfährt oder so, also was heißt man erfährt, das ist zwar natürlich fiktionalisiert, aber so Faraz Shariat denkt sich dann halt entsprechend Familie und Lebensumstände aus. Er situiert diese Figur anders, als man sie sonst kennenlernen oder halt eben nicht kennenlernen würde, aus einer Perspektive, die jetzt eben im Podcast erzählt wird. So einen sehr interessanten Moment finde ich, dass er sogar in dieser Figur des Scammers irgendwann eine ähnliche Obsession mit diesem Projekt entdeckt, wie die man relativ offenkundig bei dem älteren Mann, der darauf hereinfällt und vielleicht auch, dass es irgendwie die These hereinfallen will, die man da auch sieht. Also man könnte daran irgendwie bemängeln oder keine Ahnung, ob man das unbedingt muss, dass es schon irgendwie deutlich ein Versuchsaufbau ist, der sich teilweise auch so tendenziell selbst erklärt oder selbst erklären will, so dass da auch viel Themen und Diskurse reingepackt werden, die so groß und komplex sind, so ein so postkoloniales Zeitalter, Intersektionalismus, dass man das nicht wirklich irgendwie elegant in diesem kleinen Format abarbeiten kann. Und so, also das kann man alles halt stehen lassen, aber so, ich find's halt trotzdem so durchaus intellektuell stimulierend und interessant, wie hier ein Zugriff gefunden wurde auf eine Geschichte, die sich eigentlich sehr dafür eignet, für so ein reines Klischee oder halt irgendwie so wirklich hier bla bla nigerianischer Prinz, wirklich als solches schon verlacht zu werden, wie viel da, was im Podcast halt nur am Ende so angedeutet wird, an so Voraussetzungen oder Vorurteilen an Diskursen rausgeholt wird, die eigentlich dafür gesorgt haben, wie dieses Klischee von hier nigerianischen Prinzen und dem alten Mann, der gescammt wird, überhaupt jetzt in unserer Gesellschaft, in unserer Situation verstanden wird, wie viel da eigentlich dazugehört an Voraussetzungen, was man von Menschen hält oder welche Rollen man den Menschen unsichtbarerweise zuschreibt. Also insofern, also man kann die Folge ein bisschen didaktisch finden, aber sie ist halt auch ambitioniert und das schätze ich.
Also ihr seht, wir vom Schauplatz-Podcast stehen der Zeitverbrechen-Miniserie durchaus positiv gegenüber und halten es für ein gelungenes Experiment, wo wir 3 von 4 Folgen auf jeden Fall empfehlen würden. Und ja, bei einer Folge sind wir uns etwas unsicher, aber auch der Panther, muss man sagen, hat ja auch teilweise recht positive Kritiken bekommen. Ich finde an der Rezeption, glaube ich, auch grundsätzlich spannend, dass man sich hier sehr uneinig ist. Also nicht uneinig über die Qualität der Serie, die wird sehr hoch gehalten, aber dass jeder Rezensent, jede Rezensentin halt eben andere Vorlieben hat und andere Folgen herausstellt und wieder andere Folgen nicht so mag. Und das finde ich total cool. Also das ist eine Serie, die auch die Diskussion fordert und fördert. Schaut euch die Serie auch gerne an. Sie läuft jetzt bei RTL Plus und sagt uns, wie ihr es fandet. Was war eure Lieblingsfolge? Raus damit, interessiert uns sehr.
Und nochmal ich aus dem Hauptstadtstudio. Noch ein kleiner Hinweis, ihr könnt nicht nur die fiktionalisierte Serie sehen zu den 4 Fällen von Zeitverbrechen, denn es gibt bei RTL Plus auch noch dazu begleitende Dokumentationen. Und dann gibt es nochmal 4 einzelne Podcast-Episoden mit FilmemacherInnen innerhalb des Zeitverbrechen-Podcasts zu den kleinen Filmen, unter anderem mit Mariko, aber auch mit Lars Eidinger und vielen anderen. Mir bleibt da nur noch, euch noch einen schönen Resttag zu wünschen, schönen Mittag, schönen Abend, schöne Nacht. Gebt uns gerne ein paar 5-Sterne-Ratings, abonniert uns und gebt uns Feedback ab bei @schauplatz-podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.